ARD.
In der heutigen Folge machen wir ein bisschen Derby-Talk, ja. Anne. Das bietet sich ja an, denn es findet ein Derby statt, das im Prinzip genauso elektrisiert wie Dortmund-Schalke. Gladbach gegen Köln.
Richtig geil.
In der Bundesliga, wir freuen uns da sehr drauf. Aber es gibt da noch ein paar andere Spiele, da habe ich Derby-Feelings.
Ist das so?
Ja, Frankfurt-Mainz wäre ja, natürlich okay, eins, wo die einen sagen, ja. Ist kein Derby, andere wiederum finden, es ist eins. Aber es ist nicht das einzige Spiel, wo man sagen könnte, da herrscht Derby-Atmosphäre.
Ich bin gespannt.
Wir werden darüber sprechen, jetzt im Sportshow-Bundesliga-Update.
Worüber wir aber nicht sprechen werden, ist der DFB-Kader, weil der ist noch nicht raus. Wir nehmen ja am Donnerstagvormittag auf und wir wissen noch nicht, wer in der kommenden Länderspielpause auf dem Platz steht.
Aber Gesprächsbedarf haben wir trotzdem.
Absolut.
Und damit herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid bei der Vorschau auf den 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. An meiner Seite.
Das ist schon der 10., ne?
Es ist schon...
Es ist bald Weihnachten.
Bald Weihnachten. Und ihr habt doch zuletzt festgestellt, es ist die Hälfte der Hinrunde ja bereits vorbei. Deswegen ja. Die Zwischenzeugnisse in der vergangenen Folge. Anne Hild hat sie ausgestellt am vergangenen Wochenende.
Nicht ganz konsequent, wie ich dann auch in den Kommentaren gelesen habe.
Du bist aber einfach eine nette Lehrerin, wenn man so will. Mein Name ist Tobi Schäfer und jetzt gucken wir nach vorne auf eben das anstehende Bundesliga-Wochenende. Und wir beginnen mal, Anne, dann eben auch mit dem Spiel, was ich gerade schon angesprochen habe. Das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln ist passenderweise auch das Topspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr.
Finde ich krass, dass sie das dürfen. Ne? Ganz oft sind ja so brisante Spiele nicht am Samstagabend, weil es halt schwieriger ist, das abzusichern, wenn es schon dunkel ist.
Ja, aber ich meine, im Winter ist auch um 5 Uhr schon dunkel.
Ja, dann ist es aber zumindest vorm Spiel noch, nennen wir es hell.
Na, sie spielen ja jetzt nicht um 21 Uhr. 18:30 ist ja, da gehen ja jetzt auch noch nicht alle Leute ins Bett. Und ich freue mich da total drauf. Es ist ein Derby mit einer Konstellation, die es so auch noch nicht gegeben hat, zumindest nicht so krass, dass Köln vor einem Derby nämlich tabellarisch so klar besser dasteht als Gladbach, nämlich 9 Plätze. Das gab es noch nie. Und trotzdem glaube ich, dass Gladbach da auf jeden Fall was holen kann, weil eben sie sich quasi erholt haben. Gladbach ist jetzt nicht mehr so desaströs wie vorher. Sie haben eine Form gefunden, sagen wir es mal so.
Also ich gehe mit, sollten sie das Derby gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall im Aufwind. Klar, so ein Derby kann auch immer Kräfte freisetzen. Das sehen wir ja auch öfter mal, dass Teams, die super schlecht dastehen, dann halt doch einen Derby-Sieg holen und dann geht es wieder aufwärts. Aber ich finde, Köln ist aktuell richtig schwer zu bespielen. Und das kommt ja auch total drauf an, was sich Lukas Kwasniok ausdenkt.
Das stimmt. Für mich ist entscheidend, was im Mittelfeld oder wie das Mittelfeldduell Florian Neuhaus gegen Florian Kainz ausgeht. Denn Florian Neuhaus zuletzt auch ganz, ganz wichtiger Faktor, der ja auch eine Achterbahnfahrt hinter sich hat, die gibt es jetzt auch nicht so oft. Wir erinnern uns alle an das Malle-Video und dann schien er eigentlich keine Chance mehr zu haben in Gladbach und jetzt eben diese gute Leistung zuletzt, weil er eben durch eine kleine Umstellung bei den Gladbachern jetzt auch ein bisschen mehr Platz bekommt in seinem Spiel oder für sein Spiel. Gladbach steht defensiv oder stand jetzt zuletzt richtig stark, auch bedingt dadurch, dass Philipp Sander jetzt auf einmal in der Abwehrkette spielen muss. Also das sind so Feinheiten, ich glaube, die hat es jetzt gebraucht, um halt irgendwie ja, stabil zu sein.
Ja, voll. Also ich würde auch sagen, Polanski hat da seine Defensive gefunden mit allen Positionen, also wirklich mit der Abwehrreihe, mit den Sechsern vorne dran. Das ist ja auch so der Grundstock, was man immer sagt, wenn ein neuer Trainer kommt bei einem Team, das abstiegsgefährdet ist, nenne ich es mal, auch wenn es noch so früh in der Saison ist, dass du erstmal hinten alles stabilisieren musst und das hat Polanski auf jeden Fall geschafft, hat ein bisschen gedauert halt.
Glaubst du denn, nur ein Derby-Sieg reicht ihm, damit er auch quasi fest installiert wird?
Naja, dann gibt es nicht mehr viele Argumente dagegen. Ne? Also als Ruven Schröder kam, hat er ja gesagt, ich gucke mir das an. Dann relativ früh sah es ja so aus, als würde kein Weg daran vorbeiführen, dass Polanski gehen muss. Und ich frage mich halt auch, das kommt ja auch voll drauf an, wen du kriegen würdest. Weil normalerweise, wenn du einen Trainer entlässt, dann nimmst du halt irgendeinen aus dem Jugendbereich und der ist dann Interimstrainer. Den Move haben sie aber schon gemacht.
Ja.
Mir fällt jetzt auf dem Markt keiner ein, wo ich sagen würde, der passt besser zu Gladbach.
Ja, ich meine jetzt, wenn sie gewinnen, klar, dann ist es keine Frage. Aber es kann ja auch weniger dabei rauskommen. Sie können ja auch nur unentschieden spielen. Köln könnte gewinnen. Was ist dann? Dann das haben sie die Länderspielpause. Das ist dann immer der Zeitpunkt, um zu handeln.
Ich finde, das kommt voll auf den Auftritt an. Weil auch die vergangenen Wochen haben ja gezeigt, da war Gladbach ja näher dran. Man hat gesehen, das Team hat sich gefunden. Es wird von Spiel zu Spiel besser. Wenn sie natürlich jetzt komplett untergehen und sich wie zu Beginn der Saison wehrlos in ihr Schicksal ergeben, dann ja, aber wie gesagt, wen willst du da sonst hinsetzen?
Ja, ich habe jetzt keine Liste ausgedruckt mit den verfügbaren Trainern. Irgendeinen wird es sicherlich schon geben, aber wir wollen jetzt noch nicht vorgreifen, denn das Spiel muss erstmal gespielt werden. Gegen Kölner, du hast gesagt, die natürlich auch extrem schwer zu bespielen sind und sie haben mit Florian Kainz jetzt auch einen Derby-Experten. war jetzt zuletzt zum ersten Mal in der Startelf und hat in Derbys gegen Gladbach schon 4 Tore gemacht, 4 Vorlagen. Das heißt, der ist ja auch alternativlos, ne? Oder wäre das jemand, wo du jetzt sagst, mal gucken, was sich Lukas Kwasniok jetzt schon wieder einfällen lässt und Kainz sitzt auf einmal wieder draußen?
Voll.
Also ich finde, der muss spielen.
Ja, ich verstehe also den Ansatz, aber Lukas Kwasniok denkt da ja einfach ganz anders. Jedes Mal, wenn man denkt, wir haben ja auch schon damals drüber geredet, Elmaler muss jetzt in die Startelf, hat Lukas Kwasniok erstmal gesagt, nö, ich bringe den weiter als Joker, dann hat er ihn in die Startelf gestellt, dann wieder nicht. Also der hat ja eine Idee und wenn jetzt alle davon ausgehen, dass keins in der Startelf steht, wird er wahrscheinlich sagen, nö.
Ja, aber du brauchst in dem Spiel vor allem, glaube ich, ganz viel Mentalität und mit so einer Form, dieses Freistoßtor von Kainz gegen den HSV, das war herausragend, das kannst du so einem Spieler, glaube ich, auch schwer erklären, ihn dann draußen zu lassen. Insofern, glaube ich, wird Kainz spielen bei Said Elmaler, das diskutieren wir auch jede Woche neu, Fragezeichen, er hat sich im Training jetzt verletzt, großer Schockmoment, dann sind die Zeitungen ja immer voll, musste da irgendwie bandagiert das Training abbrechen, inwiefern das jetzt oder wie schlimm das ist, weiß man nicht genau, aber wir hoffen natürlich, dass er da auch irgendwie mitwirken kann. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus?
Ich sag, Köln gewinnt.
Tatsächlich? Nee, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gladbach holt mindestens einen Punkt.
Ja, ich finde, also richtig gut haben sie jetzt gegen einen Zweitligisten ausgesehen und ein Team, das aktuell auf dem Weg in die zweite Liga ist, weil St. Pauli ja wirklich gerade in der Formkrise drinsteckt. Und der KSC eben, klar, gehört zu den Top-Teams in der zweiten Liga, aber ist ein Zweitligist. Und Köln als Aufsteiger ist irgendwie schon so komplett von dem Image weg. Also Köln spielt ja auch nicht wie ein klassischer Aufsteiger. Und ich glaube, die sind den Schritt weiter einfach als Gladbach.
Ja, aber es ist Heimspiel für Gladbach. Tabakovic funktioniert auf einmal.
Dann ist der Druck aber halt auch größer, ne?
Ja, ich weiß nicht, aber da können sie auch, glaube ich, mit umgehen, weil sie jetzt eben diese Erfolgserlebnisse auch hatten. Mhm. Ne, sie können sich darauf verlassen, dass Tabakovic trifft. Pünktlich zum nahenden Comeback von Kleindienst ist Tabakovic auch endlich derjenige, den man schon eher gebraucht hätte. Übrigens, mit Kleindienst wurde der Vertrag verlängert vorzeitig bis 2029. Und das dauert dann, glaube ich, auch nicht mal so lange, bis wir den dann endlich wiedersehen. Robin Hack ist eventuell wieder eine Option bei den Gladbachern. Also ich glaube, da geht was. Du siehst es anders. Wir werden uns am Sonntag dann hier nochmal danach unterhalten.
Auf jeden Fall.
Und gucken jetzt auf die nächste Partie. Und schauen uns jetzt mal die Mannschaften an, die oben in der Tabelle angesiedelt sind. Und da fangen wir natürlich an mit dem FC Bayern. Die Bayern spielen bei Union Berlin. Also quasi wie im DFB-Pokal dann ein paar Wochen später. Und was sollen wir hier groß prophezeien?
Ja.
Das wird der nächste Bayern-Sieg.
Ja, also das ist unfassbar. Jetzt in der Champions League habe ich gedacht, Paris ist das einzige Team, was vielleicht den Bayern mal wehtun könnte. Und dann spielt Bayern eine komplette Halbzeit in Unterzahl. Ganz untypisch dieses Defensivverhalten und sich hinten reinstellen und mauern und gewinnt dieses Spiel trotzdem. Also wer sollte dem Bayern noch irgendwie wehtun können?
Vielleicht dann Arsenal im nächsten Champions-League-Spiel nach der Länderspielpause. Die sind vielleicht noch in einer besseren Form als PSG, aber ich glaube auch nicht dran. Also das ist, total beeindruckend. Das Einzige, wo ich mich wirklich frage, wie lange halten die das durch, die Bayern? Denn auch ein Kimmich hat jetzt schon gesagt gegen PSG, ich habe nach 20 Minuten auf die Anzeigentafel geguckt und dachte mir, um Gottes Willen, wie soll ich das durchhalten? Das könnte sich schon jetzt auf Strecke bemerkbar machen, denn Trainer Vincent Kompany hat ja auch über Kane gesagt, vorm letzten Bundesligaspiel, da war es jetzt mal Zeit, ihn mal rauszunehmen, der brauchte mal eine Pause. Also du merkst schon, die Belastung ist schon relativ hoch, sie geben sich aber auch echt schmutzig, die Bayern, ne? Die laufen ja ohne Ende und spielen intensiv. Und da ist jetzt die Frage, wie dosieren sie das? Denn die Länderspielpause, die jetzt ansteht, ist ja für die Bayern-Spieler auch keine Pause.
Nee.
Das ist ja eher eine doppelte Belastung.
Ja, ich finde halt auch gerade gegen Union, die werden sehr tief drin stehen, die werden sehr wenig Ballbesitz haben, die Bayern wahrscheinlich so handballspielmäßig um den 16er unterwegs sein, aber müssen dann halt auch immer die Konter noch absichern. Also ich glaube schon, dass die sich da auch wieder viel bewegen müssen und ich habe in der Champions League auch gedacht, ich finde Bayern hat eine sehr, sehr gute erste 15 vielleicht und dann könnte es dünn werden. Also sobald sich da einer verletzt, einer ausfällt, wird es schon eng.
Kommen natürlich auch ein paar zurück noch, ne? Musiala, Davies, Ito.
So. Aber es ist halt auch die Frage, ob die dieses Jahr wirklich noch spielen.
Naja, bei Musiala gehe ich aber fest davon aus. Und bei
aber
Davies
ist das
auch
so clever, wenn er so lange raus war, dass du ihn dann vor der Winterpause...
Ach, du meinst mit diesem Jahr, das Kalenderjahr?
Ja, ja,
ach so,
ja, ja.
Ah,
nicht
okay.
Diese
ja,
Saison,
ja, okay.
Dieses Jahr.
Ja, muss man, glaube ich, aufpassen, der Druck ist ja nicht da, ne? Du bist ja jetzt in keinem Wettbewerb aktuell unter Zugzwang, eben. Also das werden sie ja auch nicht überstürzen. Aber ja, wir schauen uns das mal an. Gibt es gar nichts, was Union Berlin Hoffnung macht eigentlich?
Doch, finde ich schon, weil ich finde diese aggressive Spielweise, Das ist ja, das könnte den Bayern halt schon einfach lästig sein, wenn da jeder Zweikampf wirklich richtig hart geführt wird. Und Union ist ja, meine ich, auch das Team, das am meisten foult. Also das könnte dann halt einfach ätzend werden.
Ja, aber Trimmel fehlt gesperrt. Der ist wichtig für so ein Spiel natürlich auch. Bei Ansa muss man auch mal gucken, der hat sich im Training verletzt. Der ist aktuell total wichtig für Union. Also es wäre eine totale Sensation. Und ich glaube, wenn Union sich eine Sensation aussuchen dürfte, dann würden sie die eher im Pokal nehmen gegen die Bayern. Da spielen sie dann in der Konstellation ja auch nochmal gegeneinander.
Aber sind die Bayern nicht leichter zu bespielen im Pokal? In den vergangenen Jahren war das doch immer so.
Ja, ich glaube, Pokal, das hat ja das Köln-Spiel gezeigt, ist dann vielleicht eher was drin. Aber ja, jetzt in der Liga, glaube ich, wird das deutlich. Wir gucken auf die nächste Partie am Samstagnachmittag, der Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Für den BVB geht die Auswärtstour weiter. Man lebt ja quasi aus dem Koffer immer noch aktuell. Zuletzt das 1:4 in Manchester. Hat dich das überrascht, dass das so deutlich war? Oder
ja, dass
muss man
es so
das
deutlich
abhaken?
War schon, weil ich fand, dass Dortmund in der Anfangsphase ja echt gut drauf war und es schon so aussah, also klar, der letzte Zug zum Tor hat gefehlt, aber wenn die da mit 1-0 in Führung gehen, wird es ein komplett anderes Spiel. Und dass sie sich dann zwischenzeitlich so herspielen lassen. Was mich aber positiv überrascht hat, war wirklich dieser Anschluss oder dieses 1:3, wo man dann kurz das Gefühl hatte, okay, es könnte doch noch mal was gehen für Dortmund. Und ich finde, das ist anders als in den vergangenen Jahren. Also die lassen sich nicht mehr so komplett hängen nach einem Gegentreffer.
Pass auf, ich habe mir einen vorbereitet, den werde ich mir einrahmen. Dortmund hat den Faden verloren und Manchester hat den Foden wiedergefunden. Phil Foden mit 2 Treffern, bisher in dieser Saison noch nicht so die große Rolle gespielt, aber jetzt herausragend.
Aber auch was für Treffer, also muss man ja auch sagen.
Ja, und ich habe mit unserem lieben Kollegen Jens Walbrot gesprochen, der war als Reporter im Stadion in Manchester mit dabei. Der war ein bisschen enttäuscht von den einzelnen BVB-Spielern, dass also jeder oder viele Einzelne nicht das abgerufen haben, was sie drauf haben. Auch so in Sachen Energie, Intensität. Und das ist ja total untypisch jetzt eigentlich für die Zeit unter Niko Kovac.
Ja, auch die Defensivprobleme, die sie dann teilweise hatten. Also ich meine, klar, City hat halt einfach Ausnahmespieler. Aber ich finde auch, dass das untypisch ist. Es hat gezeigt, dass der BVB vielleicht nicht mit den absoluten Top-Teams in Europa mithalten kann. Aber ich glaube, die werden keine Probleme haben, in die nächste Runde zu kommen, notfalls halt über die Playoffs.
Glaube ich auch. Jens sprach von einem Rückschritt oder Rückschlag. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also für mich ist das wirklich Kategorie bei Manchester City. Kannst du verlieren, auch in der Höhe. Und Niko Kovac hat es ja auch richtig gesagt, wir sind einfach noch nicht so weit, in dem Regal mitzuspielen. Und den Anspruch haben sie auch in Dortmund, glaube ich, nicht. Also sie wollen einfach eine Saison spielen, in der sie sich wieder für die Champions League qualifizieren. Alles andere ist irgendwie Zugabe.
Vielleicht ist man da auf dem Boden der Tatsachen dann angekommen. Und ich meine, der HSV ist ja halt so ein Team, gegen das gewinnen sie in dieser Saison. Das sind ja normalerweise immer so die Stolpersteine gewesen, die vermeintlich kleinen. Und das macht Dortmund ja wirklich besser.
Und die Frage ist ja auch, wer soll beim HSV die Tore schießen, ne? Die haben erst 8 Mal,
wenn alle gesperrt fehlen.
Die haben erst 8 Mal getroffen, trotz 4. Meister Torschüsse in der Liga. Das ist die schwächste Trefferquote. Genau, jetzt fehlen ihnen Vieira, Ferrei, gesperrt. Die Frage ist ja, kommt im Winter eine Verstärkung aus England? Kommt Niklas Füllkrug zum Hamburger SV? Das wird spekuliert. Ich glaube nicht, dass sie sich den leisten können.
Nee, also.
Aber sie bräuchten schon mal einen Knipser.
Ja, absolut. Das haben sie sich ja von Paulsen so ein bisschen erhofft. Angeblich sind sie da ja auch im Plan. Also angeblich sind sie von Anfang an davon ausgegangen, dass es halt einfach dauert, bis der die 90 Minuten
Paulsen
standardmäßig.
Ja. Ja, ich habe von vornherein gedacht, das ist keiner, der dir 10, 15 Tore schießt. Der ist einfach zu verletzungsanfällig.
Ja, und das ist halt die Frage, was kriegst du mit Füllkrug?
Ich glaube schon, dass der dir eine gewisse Anzahl an Toren versprechen kann, aber der ist einfach zu teuer.
Also ja, der ist ja auch jetzt nicht wenig verletzungsanfällig, sage ich mal. Der fällt ja schon auch öfter aus.
Okay, jetzt in England, das hat ja seine Englandzeit so enttäuschend gemacht. Aber naja, also das kannst du ja jetzt nicht davon ausgehen, dass das so bleibt. Und der hat sicherlich auch nochmal andere Ziele oder eine andere Motivation als ein Paulsen. Füllkrug will unbedingt zur WM. Ja. Aber wie gesagt, es ist glaube ich, nur eine Theoriediskussion, weil erstens mal sind auch noch andere Vereine dran, die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Geld haben. Und zweitens hilft er ihnen jetzt gegen Dortmund sowieso noch nicht weiter.
Nee.
Das heißt, du glaubst an einen Auswärtssieg?
Ja,
für den BVB?
Wahrscheinlich wieder so ein knappes 1:0. Nachdem der HSV dann sagen kann, wir haben es gut gemacht gegen ein Top-Team, aber es hat halt einfach nicht für mehr gereicht.
Würde auf jeden Fall zur BVB-Saison passen, aber sie sind schon unter Zugzwang jetzt doch auch ein bisschen. Wenn jetzt 1:4 Manchester, okay, kann passieren, aber jetzt dann in Hamburg zu verlieren.
Eine Niederlage werden sie sich nicht erlauben. Einfach auch, um halt zumindest an Leipzig dran zu bleiben. Also die Bayern sind weg, wenn die weiter so spielen und dann werden die wahrscheinlich ohne überhaupt mal einen Punkt abzugeben durch die Saison gehen. Da aber kannst du als Dortmund sagen, okay, das ist halt wirklich ein krasser Unterschied.
Aber es ist nicht auch egal, ob Zweiter oder Dritter oder Vierter, Hauptsache nicht Fünfter. Das ist, glaube ich, die Devise.
Ja, aber das war in den vergangenen Jahren war es ja so, dass Dortmund immer ganz knapp den Platz geholt hat, der gerade noch so für die Champions League gereicht hat. Und ich glaube, man hat halt zumindest den Anspruch, das zweitbeste Team in Deutschland zu sein.
Sag mal die letzten 5 Vizemeister.
Leverkusen, davor Stuttgart. Ah, dann war es Leipzig, glaube ich, oder?
Kann sein. Siehst du, ist eigentlich total egal, wer natürlich Vizemeister ist, oder? Wir schauen auf die nächste Partie und da ist, wenn man mit ganz viel Wohlwollen auch ein bisschen Derby drin, Hoffenheim gegen Leipzig, der Unbeliebtiko, so steht es ja zumindest auf der Spieltagsankündigung, auf den Plakaten, die da ausgehängt wurden von Hoffenheim. Klar, Derby soll immer eine lokale Nähe haben, aber ich finde, bei Derby kann man ja vielleicht auch eine Gesinnungsnähe haben oder eine philosophische Nähe und irgendwie Hoffenheim und Leipzig, da haben ja schon ein bisschen was gemeinsam. Dass es der Unbeliebtiko ist, ich glaube, das fanden sie in Leipzig nicht ganz so dolle, wurde auch nicht gefragt, ob das okay ist, dass sie dieses Plakat aufhängen. Denn wenn man auch mal sich eine Marktforschung anguckt, laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2025 steht Leipzig im Ranking der beliebtesten Vereine, nämlich auf Platz 3 hinter den Bayern und Dortmund. Hätte ich auch nicht gedacht, aber sie verdienen sich das auch mit dem tollen Fußball. Also wenn man sich wirklich nur den Fußball anguckt, warum sollte man da nicht Fan von Leipzig sein?
Ja, ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen daran, dass das der einzige Ostklub in der Bundesliga ist, wenn man jetzt halt Berlin rausnimmt.
Ja.
Das hat ja schon eine gewisse Anziehungskraft und ganz viele Leute in Leipzig sagen ja auch, es ist angenehm, dort ins Stadion zu gehen, weil du halt mit deinen Kindern überall stehen kannst und die so an den Fußball ranführen kannst, ohne Angst zu haben, dass da Pyro gezündet wird oder so. Ich finde es schön eigentlich, dass Hoffenheim das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also ich finde das einen geilen Werbegag. Die haben ja auch so eine Werbung noch veröffentlicht, wo so ein Wasserkasten die Energy-Dose zertrümmert und versuchen da ja auch so ein bisschen Feuer.
Aber ist das nicht auch alles ein bisschen angestaubt schon? Also alles, was mit irgendwie Anlehnung an Classico und Red Bull-Dosen zerstören, ist auch alles ein bisschen, liegt auch schon Staub drauf, oder? Also ich weiß nicht.
Ja, aber also ich meine, Hoffenheim hatte vergangene Woche das Spiel in Wolfsburg. Jetzt halt gegen Leipzig, irgendwie musst du doch die Leute ins Stadion kriegen.
Es ist auf jeden Fall, wenn man jetzt rein auf die sportliche Leistungsfähigkeit der beiden Teams guckt, ein hochinteressantes Spiel, finde ich. Hoffenheim-Leipzig.
Absolut.
Also zwei Offensivmaschinen. Ich glaube, das könnte fast das attraktivste Spiel des Wochenendes werden.
Ja, fußballerisch auf jeden Fall. Ich glaube, dass das die Fans im Stadion trotzdem nicht honorieren werden. Also ich glaube da jetzt nicht an einen Hexenkessel, ausverkauftes Haus. Liegt halt nun mal an der Vereinsstruktur der beiden Teams. Aber fußballerisch, klar, Hoffenheim hat sich da ja auch voll rangerobbt an die Top-Teams und hat ja auch durchaus das Potenzial in der Mannschaft, um dazuzugehören.
Ja, ich glaube auch, dass Hoffenheim da was holt, oder? Oder ist Leipzig zu stark?
Nee, ich fand, ja, gegen Stuttgart habe ich bei Leipzig halt auch gedacht, da ging es ja darum, wer den ersten Fehler macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so ein Spiel wird. Und Leipzig ist, glaube ich, jetzt einfach den Schritt weiter.
Ja, wobei sie auch ein paar Personalprobleme haben. Lükeba ist fraglich. Baumgartner musste ein bisschen kürzer treten in dieser Woche im Training, ist aber wohl dabei. Ja, und bei Hoffenheim, ich meine, die Offensive haben wir schon so oft gelobt. Das ist das laufstärkste und sprintfreudigste Team der Liga. Klar, sie werden jetzt nicht total angeschoben zu Hause, aber also einen Punkt halte ich da auf jeden Fall für möglich in diesem Spiel am Samstagnachmittag.
So ein schönes 4-4.
Ja, nehme ich gerne. Ja. Leverkusen gegen Heidenheim, auch Samstagnachmittag. Auch da ist relativ klar, glaube ich. Ne? Leverkusen wird das Spiel dominieren. Heidenheim versucht irgendwie was zu ermauern, aber ansonsten ist es an diesem Wochenende, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel das klarste vorherzusagende Ergebnis, dass das ein Sieg für Leverkusen wird.
Ja, Heidenheim hat halt so sämtliche Stärken aus den vergangenen Saisons verloren. Also diese Defensivstärke haben sie nicht mehr, diese Standardstärke. Das letzte Standardtor hat Leo Sienza geschossen. Der ist mittlerweile nicht mehr da. Mhm. Und danach haben sie halt nicht mehr per Standard getroffen. Und wie willst du denn sonst gegen Leverkusen? Also aus dem Spiel sehe ich da die Chancen relativ gering.
Nee, also klar, so dieses Kämpferische, was du dann gegen Top-Teams reinbringen kannst, ich glaube, da kann Leverkusen mit umgehen. Leverkusen ist das zweikampfstärkste Team der Liga. Sie haben sich Selbstvertrauen geholt jetzt in der Champions League mit einem wichtigen Sieg in Lissabon. Das ist zwar anstrengend, aber normalerweise sollten sie dann gegen Heidenheim keine Probleme kriegen, die noch keinen Auswärtspunkt geholt haben, obwohl sie sich als Tabellenletzter nie hängen lassen. Denn immer wenn Heidenheim als Tabellenletzter irgendwo hin musste, haben sie nur einmal verloren. Also ich glaube, sie werden bis zum Schluss dran glauben und drum kämpfen, aber die Qualität reicht, glaube ich, einfach nicht.
Ja, oder es wird dann halt so ein Spiel wie gegen Frankfurt, wo du quasi ein Zufallstor machst und dann muss Leverkusen erstmal ausgleichen. Wer weiß?
Aber das war ja auch zu Hause.
Das stimmt,
Ne?
das
Auswärts
stimmt.
ist dann die Brust nicht ganz so breit. Also ich denke, das wird sehr klar für Leverkusen ausgehen.
Aber Leverkusen auch müde, ne? So nach
Ja,
der Champions League.
das stimmt, aber euphorisiert.
Ich
Vielleicht ist
versuche
es
da ein
manchmal
bisschen
mehr wert, ich versuche
Spannung
Spannung reinzubringen.
reinzureden.
Ja, lass uns das lieber bei einem anderen Spiel machen.
Okay.
Also ich glaube, wie gesagt, da wird nicht viel Spannung drin sein. Bei Frankfurt gegen Mainz vielleicht schon eher. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ist das überhaupt ein Derby oder nicht? Das müssen wir jetzt erstmal klären. Die Frankfurter sagen, natürlich ist das kein Derby. Also Derby für uns ist gegen Offenbach zum Beispiel. Aber ich finde schon irgendwie, dadurch, dass sie so nah beieinander sind und sportlich auch so lange schon in derselben Liga konkurrieren, ja, ist
Ja,
da schon ein bisschen Feuer drin.
du nimmst halt ja auch oft, was du kriegen kannst. Also wenn dein eigentlicher Derby-Gegner dann halt so viele Ligen unter dir spielt, dann versuchst du ja irgendwie was anderes. Also das ist ja vergleichbar mit Dortmund, das absolute Derby ist Schalke. Wenn Schalke halt nicht in der gleichen Liga spielt, nimmt man auch gerne mal Bochum. Spielt jetzt leider auch nicht mehr in der gleichen Liga, aber du versuchst ja dann halt dir trotzdem noch so Special-Spiele, die sich dann einfach noch mal viel besonderer anfühlen, irgendwie reinzureden.
Und ich glaube, je mehr man oder je öfter man behauptet, ein Spiel sei kein Derby, umso mehr Derby ist es. So ist es ja bei Köln gegen Leverkusen auch. Da sagen die Kölner ja auch immer, ach, wie süß, natürlich ist das für uns kein Derby. Aber das macht es ja auch irgendwie zu einem Derby. Und dann gibt es ja so Kleinigkeiten, die ja schon auch zumindest mal eine Brisanz mit sich bringen. Und das ist natürlich bei diesem Spiel Johnny Burkhardt. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Club, er dürfte besonders motiviert sein.
Ja, und auch dieses Video damals, wie er dann in Frankfurt vorgestellt wurde, wo er quasi in Mainz in den Zug eingestiegen ist und dann rübergefahren ist, fand ich schon doll. Also das Abschied von einem Verein, der dir ja eigentlich, also wo es jetzt keine Probleme gab oder so, was einfach eine rein sportliche Entscheidung ist, dass du den nächsten Schritt gehen willst, dann dem so noch einen Tritt mitzugeben, fand ich schon krass.
War
Und
das eine S-Bahn eigentlich? Weil man sagt ja, wenn man
kann
mit der
sein.
S-Bahn zum Auswärtsspiel fahren kann, ist es auch ein Derby.
Vielleicht war es auch ein Regional,
Man weiß es
eine
nicht genau.
Regionalbahn, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist ja halt auch, man sieht ja bei den Mainzern ganz klar, was ihnen aktuell fehlt, ist Johnny Burkhardt.
Total, ja. Und es ist die Frage, wie kommen beide aus der Europapokalwoche? Frankfurt mit dem 0-0 in Neapel. Mainz spielt erst noch. Ne? Wir sind aktuell noch vor dem Spiel gegen Florenz. Haben natürlich ein bisschen weniger Erholungszeit. Frankfurt hat das Heimspiel. Also ich sehe jetzt Frankfurt dann schon auch vorne, zumal sie sich wirklich auch stabilisiert haben. Ne? Sie sind nicht mehr die Schießbude. Haben in den letzten vier Pflichtspielen nur zwei Gegentore bekommen und brauchen vorne ja auch relativ wenig Chancen für ein Tor. Und könnte schon tatsächlich so ein Spiel sein, wo ausgerechnet Johnny Burkhardt dann irgendwie das Spiel auf die Frankfurter Seite zieht. Oder
Und die
siehst du
Frank
Chancen für Mainz?
Nee, die Frankfurter Fans sind ja auch ausgeruht, die durften ja die Auswärtsfahrt nicht mitmachen.
Stimmt, ja. Die sind maximal ausgeruht.
Nee, also da glaube ich auch, dass das relativ klar für die Eintracht wird. Aber habe ich vergangene Woche auch gedacht.
Und dann war es nur das
Dann
Unentschieden
war es
gegen
ein
Heidenheim.
1-1, ja.
Die Mainzer aber zuletzt zumindest mal mit dem Unentschieden gegen Bremen. Ich weiß nicht, inwiefern das was gelöst hat oder befreit hat. Wir reden ja immer über die Mehrfachbelastungen. Die haben sie ja zumindest nicht mehr mit dem Pokal, da sind sie ja ausgeschieden.
Ich glaube, die Mainzer hat das, die Stimmung hat es ja eher gedrückt, weil die lange dachten, sie holen den ersten Heimsieg und dann
Ja.
halt am Ende noch den Ausgleich gefangen haben.
Dann schauen wir mal auf die Partien am Sonntag. Nee, das ist ja am
Das ist
Sonntagabend.
schon
Das
am
ist ja das
Sonntag.
Spät, genau, an diesem Wochenende ja wieder drei Sonntagsspiele. Das ist das Späte, also damit geht der Spieltag zu Ende am Sonntagabend.
Endlich mal ein 19:30-Spiel, das Bock macht.
Ja, es gab aber schon ein, zwei andere auch.
Aber ich finde selten. Also da heben sie sich jetzt nicht gerade die besten Partien des Wochenendes für 19:30 auf.
Ja, sag das nicht mehr, das musst du.
Und da haben sie ja auch keine so weite Entfernung. Also für die Fans ist es dann halt auch nicht so
Das
blöd,
stimmt.
dass du noch lange reisen musst.
Wir haben ein Spiel, wenn man will, ist es auch vielleicht ein bisschen Derby, Stuttgart gegen Augsburg, zumindest ist es ein Schwabenduell. Derby, glaube ich, ist hochgegriffen, aber die beiden Städte, glaube ich, 150 Kilometer oder so auseinander. Und auch da sehe ich ehrlicherweise nichts anderes als einen VfB-Sieg aktuell, aufgrund der Form.
Ja, also ich fand Augsburg war gegen den BVB vergangene Woche besser, also im Vergleich zu den vergangenen Wochen besser, nicht besser als der BVB. Aber Stuttgart ist halt auch eine absolute Heimmacht. Wir haben doch, glaube ich, zu Hause erst ein einziges Tor kassiert.
Durch einen Elfmeter.
Ja, und das ist dann, also ja klar, kannst du als Augsburg darauf spekulieren, dass du auch irgendwie einen Elfer kriegst, aber nee, die Formkurven zeigen so weit auseinander.
Klar, der VfB hat auch erst noch Europa League. Und Augsburg ist halt maximal unter Druck. Da reden wir von Woche zu Woche. Wann kommt endlich irgendwie der berühmte Turnaround von Sandro Wagner? Was reicht dafür in Stuttgart? Wäre ein Punkt dann da schon ein Erfolgserlebnis?
Nee, ich glaube, das kommt auch wieder auf die Spielweise an, weil man hat ja gegen BVB gesehen, dass die Fans in der ersten Hälfte noch die Banner hochgehalten haben, Wagner soll endlich weg, und dann nach dem Spiel aber Applaus gespendet haben.
Ja, Moment mal, aber es war ja jetzt nicht wörtlich, Wagner soll endlich mal weg. Es war zwischen den Zeilen, war es Kritik an der Innovation Wagner, oder?
Ja,
war das zu verstehen?
Aber es war ja zum Beispiel unter der Pressekonferenz vom BVB online, gab es auch so Kommentare wie, beendet das bitte endlich. Also natürlich,
ja, aber
das sind
ein Kommentar bei Social Media ist ja was anderes als ein Banner im Stadion.
Absolut, und das sind, du weißt ja nicht, wie sehr das die Stimmungslage bei den Fans widerspiegelt, weil, wie gesagt, am Ende war der Applaus ja auch dann da. Also die honorieren das ja schon, wenn die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt, ein besseres Gesicht, und hätte sich da ja auch absolut einen Punkt verdient gehabt. Deswegen glaube ich, wenn der Auftritt annähernd genauso wird gegen Stuttgart und du dich jetzt nicht total abschießen lässt, dann darf Wagner auch über die Länderspielpause weitermachen.
Der Gedanke ist ja, offensiv auch attraktiver zu sein und gefährlicher. Sind sie aber nicht, wenn man auf die Zahlen guckt. Geringster XG-Wert der Liga, nur eine Großchance pro Spiel für den FC Augsburg. Unter Jes Torup waren es immerhin 1,5. Ist auch nicht die Welt. Aber da ist ja, die haben jetzt keinen Quantensprung gemacht. Und hinten ist es dann schlechter geworden. So, und dann, ja, das macht halt in Summe dich zu einem Abstiegskandidaten.
Das ist aber halt auch voll schwierig, weil immer, wenn du so gefühlt auf dem richtigen Weg warst, dann hast du halt so ein Spiel wie gegen Leipzig. Und dann willst du in dem nächsten Spiel, wenn du halt wieder, haben jetzt auch harte Gegner, muss man ja auch dazu sagen, mit Leipzig, Dortmund und jetzt Stuttgart. Und dann willst du ja in dem nächsten Spiel dich nicht wieder zur Schießbude machen lassen.
Das heißt, wir gehen davon aus, der VfB gewinnt das Ding.
Ja.
Und wir schauen auf die nächste Partie am Sonntag. Freiburg gegen St. Pauli. Das könnte man vielleicht als Sympathico bezeichnen, ja, weil das zwei Mannschaften sind. Da kenne ich jetzt kaum jemanden, der sagt, boah, finde ich richtig doof.
Oh, es gibt ja schon ein paar Leute, die das Image von St. Pauli jetzt nicht so feiern.
Ja, das stimmt. Gut, HSV-Fans habe ich auch nicht gefragt.
Nee, aber die Trainer auf jeden Fall. Also ich finde, da sind auch zwei Trainer, die jetzt gar keine Angriffspunkte bieten. Und bei beiden läuft es ja aktuell nicht so, wie der Plan wahrscheinlich für die Saison.
Da hast du doch einen Angriffspunkt, dass es nicht so gut läuft aktuell. Wäre ein Angriffspunkt.
Ja, genau. Ja, aber trotzdem redet niemand darüber, dass die Trainer weg müssen.
Sicher. Also bei Freiburg nicht. Ich weiß nicht, ob das bei St. Pauli... Also sie haben jetzt 6-mal verloren hintereinander. 4-mal davon kein Tor geschossen.
Ja.
Also lange kann man sich das nicht mehr mit angucken, oder?
Aber die Vereinsführung hat ja auch vergangene Saison, klar, da bist du auch als Aufsteiger reingegangen, aber hat ja auch bewiesen, dass sie an den Ansatz glauben und dass sie Geduld haben. Weil da war es ja zu Beginn der Saison, also das war ja wirklich dann von Spieltag 1 an, dass St. Pauli oft nah dran war, mindestens einen Punkt mitzunehmen und dann halt einfach die Tore nicht gemacht hat. Und im Prinzip hat sich dazu ja gar nicht so viel geändert, nur dass sie in den ersten 3 Spielen gezeigt haben, dass sie es eigentlich können.
Jetzt treffen sie aber auf den SC Freiburg, und das ist ja auch eine Mannschaft, wir haben es gesagt, jetzt auch nicht unbedingt in einer herausragenden Form ist. Warten seit 5 Spielen auf den Sieg, haben ja auch irgendwie sowas wie eine Sturmflaute. 0-0 Gefahr bei dem Spiel, oder wie geht's aus, was glaubst du?
Ich denke, St. Pauli würde sich wahrscheinlich sogar drüber freuen, weil das dann halt ein Punkt ist. Freiburg offensichtlich, seitdem die Euroleague begonnen hat, kein Spiel mehr in der Bundesliga gewonnen. Also vielleicht dann auch ein bisschen, ich nenne es mal, überfordert mit dieser Dreifachbelastung mit Pokal, Euroleague und Bundesliga. Das kommt auch bei Freiburg ein bisschen drauf an, wie das Spiel heute Abend läuft.
Ja.
Also ja, ist dann halt schwierig, das vorher zu sagen.
Beide sind extrem abhängig von Standards, erzielen über die Hälfte der Tore oder die Hälfte der Tore mit Standards. Vielleicht wäre das so ein schmutziges 1-0 nach einer Standardsituation
für
Matthias Ginter oder so.
Okay.
Ich weiß nicht. Oder wir sehen endlich mal Ricky Jade Jones, den habe ich mir mal rausgeschrieben beim FC St. Pauli, hat noch nicht gespielt. Der schnellste Spieler der Welt wurde er mal gemessen. Der kommt ja aus England, aus der 3. oder 4. Liga, glaube ich. Und hat da irgendwie da so ein Durchschnittstempo, wurde da errechnet, 37,6 km/h hatte der drauf in England. Das ist echt schon schnell.
Der würde auf jeden Fall in der 30er-Zone schon geblitzt werden.
Ja, hoffentlich wird dann nicht geblitzt beim Spiel. Aber er könnte ja jemand sein, der vorne den Sturmknoten mal wieder ein bisschen löst beim FC St. Pauli. Eine Partie fehlt noch an diesem Wochenende, die Partie am Freitagabend, mit der es losgeht. Bremen gegen Wolfsburg. Mhm. Definitiv auch kein Derby, aber auch...
Obwohl die Logos so ähnlich sind.
Ja, meinst du grün-weiß?
Ja, und ein W.
Ja. Aber es ist zumindest mal ein Nordduell. Ich glaube, es ist ein Spiel, wo sich beide erstmal so ein bisschen abtasten. Es sind ja Teams, die sehr tief stehen. Bremen muss als Heimmannschaft das Spiel machen. Wolfsburg ist ja maximal verunsichert. Und wenn es nach der Form geht, gewinnt Werder auch das Spiel.
Wie groß siehst du da die Trainerdiskussion? Also ist das das Endspiel für Paul Simonis?
wenn sie das Spiel verlieren, glaube ich, dann ist es einfach, ja, der Mechanismus, dann ist es alternativlos. Mhm. Und es ist ja, Bremen ist ja dafür bekannt, dass Bremen Trainer entlässt.
Ja.
Seoane und Ten Hag mussten ja auch schon gehen nach den Spielen gegen Bremen. Und es wäre seit dem Jahr 2000 die 14. Trainerentlassung nach einem Werder-Spiel. Das ist absoluter Höchstwert in der Liga. Also als Trainer gegen Werder immer vorsichtig. Mhm. Aber auch da, lass sie erstmal das Spiel spielen. Vielleicht ist Wolfsburg auch in der Lage, dann auf einmal doch wieder was irgendwie rauszuholen und dann da zu gewinnen. Also ausgeschlossen ist es nicht.
Ja, war ja auch gegen Hoffenheim zumindest einen Punktgewinn nah dran. Am Ende, ich glaube, du hattest das vergangene Woche gesagt, dass das nicht so richtig eine Mannschaft ist. Also dass man das dann schon sieht, dass da wenig Spieler auf dem Platz sind, die dann halt, anders als in Gladbach, so wirklich für den Verein kämpfen oder für den Trainer kämpfen.
Ja, und das hatte ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, das liegt natürlich auch so ein bisschen am Standort Wolfsburg. Das ist jetzt nicht so eine Marke, wo du als Spieler hingehst und dich total damit identifizierst, wo du auf irgendwie auch angezündet wirst durch das Umfeld oder durch die Fans. Da brauchst du vielleicht wirklich eher einen Trainer, der das anschiebt. Und Paul Simonis ist offenbar dahingehend zu nett oder zu, ja, weiß ich nicht, zu lieb. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und ja, das wird dann ganz schwer, wenn sie jetzt da gegen Bremen verlieren sollten, glaube ich.
Musst du fast hoffen, dass Bo Henriksen gehen muss bei Mainz und du dir dann noch einen Dänen holen kannst.
Ja, der würde zumindest dieses Feuer, glaube ich, reinbringen. Aber das wäre eine ziemlich extreme Rochade. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kürze der Zeit passiert. Und in Mainz, glaube ich,
nee, da
steht
glaub
ja nicht
ich
zur Diskussion.
Glaube ich nicht.
Also gehen wir hier von einem Bremer Sieg aus, oder was ist dein Tipp?
Ja, ein später Bremer 1-0 Sieg.
Ja,
ne, 2-1 Sieg.
Und dann wird Werder eben das Verein gewordene Kündigung schreiben, möglicherweise für Paul Simonis. So, Strich drunter unter die erste Liga. Wir schauen auch noch auf Liga 2. Da sind wir am 12. Spieltag und im Gegensatz zur ersten Liga hatten wir ja schon sehr viele verschiedene Tabellenführer. 6 an der Zahl. Aktuell ist es der SC Paderborn und ein Grund dafür sind 7 Siege in Serie. Das kriegt man ja gar nicht so mit, wenn man jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende zweite Liga guckt. Die ersten 3 Worte, die dir zu Paderborn einfallen?
Trainer weg.
Sind 2.
Es sind schon 2. Mhm. Und Tabellenführer.
Ja, also total beeindruckend, dass die ja seit Jahren immer konstant auch in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, obwohl sie immer wieder ihren Trainer abgeben müssen. Sie haben jetzt mit Ralf Kettemann aber einen, der, glaube ich, genauso gut da reinpasst wie davor. Kwasniok und Baumgart und Breitenreiter war ja auch schon Aufstiegstrainer. Die Mannschaft folgt ihm einfach und das ist immer so ein bisschen Schlüssel auch.
Ich finde, der passt sogar fast noch besser als seine Vorgänger. Der ist ja jetzt auch besser unterwegs als Kwasniok zum Beispiel.
Von den Zahlen, meinst du?
Mhm. Und ja, Paderborn hat, glaube ich, auch echt diesen Vorteil, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Dass du vielleicht, also die Erwartungshaltung war bestimmt relativ niedrig nach der vergangenen Saison, obwohl man da oben mitgespielt hat, aber gesagt, wir gucken jetzt erstmal, haben Kader ein bisschen umgebaut, wir haben einen neuen Trainer, der darf jetzt erstmal in Ruhe machen und dann passiert halt sowas.
Ja, genau. Du sagst es. Sie haben nicht den Druck, aufsteigen zu müssen. Wenn es mal irgendwann passiert, ist es ja auch schon vorgekommen, dann nehmen sie das gerne mit.
Ja.
Aber ansonsten fühlen sie sich, glaube ich, sehr wohl in dieser Rolle, einfach immer sicher in der zweiten Liga zu spielen. Sie schaffen es ja auch immer wieder richtig gute Talente auch nach Paderborn zu holen, weil die Trainingsbedingungen dort einfach auch herausragend sind. Und es wird ihnen jetzt dann eben quasi, oder dafür belohnen sie sich dann jetzt mit der Tabellenführung. Sonntag spielen sie beim Tabellenletzten gegen Magdeburg. Das sieht also noch nach Formsache aus.
Ja,
oder?
Eigentlich
Stolpergefahr.
Ja. Nee, glaube ich nicht, weil, wie gesagt, die Ansprüche in Paderborn da anders sind. Ich glaube, es gäbe andere Teams in der zweiten Liga, die oben mit dabei sind, die eine größere Stolpergefahr hätten.
Kommen wir gleich zu. Zumal bei Magdeburg auch noch, glaube ich, 2, 3 Innenverteidiger fehlen, die also da auch Verletzungsprobleme haben. Und dann kommen wir doch zu den Teams, zum großen Verfolgerduell. Platz 2 gegen Platz 3. Schalke gegen Elversberg. Die beste Abwehr der Liga gegen den besten Angriff. Der Sieger ist zumindest mal Tabellenführer bis Sonntag. Wer ist es denn?
Ich sag Elversberg.
Tatsächlich?
Ja.
Weil sie auf Schalke immer gewinnen.
Genau. Und weil ich das Gefühl habe, bei den Elversberger Spielern, die kriege ich ja dann auch manchmal ein bisschen näher noch mit durch den Saarländischen Rundfunk. Und ich habe das Gefühl, die gehen immer noch, auch jetzt im dritten Jahr, in solche Stadien, wie jetzt zum Beispiel Schalke, und haben einfach nur große Augen und staunen und freuen sich da zu sein und haben dann einfach nur Bock und Spaß am Fußball und halt nicht diesen Druck, den so ein Stadion ja auch mal entwickeln kann. Und natürlich ist die Schalker Welt im Moment sehr angenehm, ich glaube sowohl für Fans als auch für Spieler, aber trotzdem ist ja, wenn das Spiel so laufen sollte, wie zum Beispiel gegen Darmstadt für die Schalker und du liegst dann halt relativ schnell 0-2, 0-3 hinten, dann ist das halt ein anderer Druck, der durch das Stadion entsteht. Der geht dann auf das Heimteam und nicht auf die Gäste.
Zumal bei den Schalkern auch ein paar wichtige Leute fehlen. Adrian Gantenbein ist gesperrt. Sein Ersatz Finn Porath kann vielleicht auch nicht spielen. Das heißt, jetzt fragen sich alle, ob Henning Matriciani wieder zum Zug kommt. Der war eigentlich schon irgendwie nur noch in der zweiten Reihe. Aber das macht der Trainer Miron Muslic eigentlich ganz gut. Hat auch Younes und Donkor schon ja wieder reingebracht, obwohl die keine Rolle mehr spielten. Also so nimmst du natürlich auch einen ganzen Kader mit. Und insofern, glaube ich, spielt das gar nicht so eine ganz große Rolle, wer dann bei Schalke spielt. Und du hast es gesagt, in den letzten Jahren war die Stimmung auf Schalke immer sehr angespannt. Jetzt haben sie sehr viel Euphorie, obwohl sie natürlich jetzt zuletzt auch im Pokal rausgeflogen sind und auch in der Liga verloren haben. Aber die grundsätzliche Stimmung ist natürlich gut. Das beeindruckt dich dann vielleicht als Elversberg schon auch ein bisschen mehr als in den vergangenen Jahren. Aber klar, bei denen gilt das gleiche wie bei Paderborn. Da muss nichts, ist alles irgendwie Zugabe. Und sie haben ja auch so einen hochinteressanten Trainer, Vincent Wagner. Für den ist es übrigens ein Derby, um mal wieder auf unser Thema zurückzukommen. Denn Vincent Wagner war ja Spieler und Trainer in Essen. Und wenn du eine Essener Vergangenheit hast, ich glaube Duisburg auch, ne? Ich weiß nicht genau, und dann auf Schalke spielst, dann ist es automatisch irgendwie ein Derby, zumindest für ihn.
Ja, der war ja auch schon im Olympiastadion, als das Ligaspiel gegen die Hertha war, hat er sich schon total gefreut, jetzt endlich mal in diesem Stadion zu sein. Der feiert das halt auch, für den ist das jetzt auch so die große weite Welt, die sich ihm öffnet.
Aber ich glaube nicht, so wie du, dass die da was holen. Ich glaube, Schalke kehrt in die Erfolgsspur zurück.
Aber es hat noch nie das Heimteam gewonnen bei den Duellen.
Ja, so viele Spiele gab es jetzt aber auch noch nicht. Wie oft? 4-mal oder so? Das stimmt. Ja, immer Elversberg auf Schalke gewonnen und Schalke in Elversberg. Aber jetzt wird diese Serie gebrochen. Schalke wird Tabellenführer bis Sonntag und dann gewinnt Paderborn in Magdeburg. Und am Samstagabend haben wir noch das...
Also es ändert sich nichts.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht. Das Topspiel am Samstag ist Lautern gegen Hertha. Der Gewinner kann auch sich oben rantasten.
Ja, und finde ich super schwierig vorherzusagen, wer da am Ende dieses Spiel ziehen wird. Die Hertha ja total im Aufwind. Kaiserslautern schon eher so ein bisschen schwächelnd unterwegs gewesen zuletzt. Aber ja, die spielen in Lautern, ne?
In Lautern. Und im Pokal ist es, glaube ich, dann andersrum. Im Pokal ist dann Hertha gegen Lautern Anfang Dezember.
Ja, aber das macht die Hertha, hat sie ja mit Elversberg auch gemacht, dann das Ligaspiel verlieren und dafür im Pokal weiterkommen.
Gut, wir sind gespannt. Wir haben, glaube ich, alles. Ist ja denn, du hast irgendwas, was noch erwähnt werden sollte, was wir noch wissen sollten?
Dass es natürlich alle Spiele live zu hören gibt am Wochenende.
So sieht's aus. Der erste und zweiten Liga bei uns in der Sportschau-App. Mit dir am Mikrofon irgendwo auch dann in der
Freitag und Samstag bin ich am Start.
Und Sonntag dann das Bundesliga-Update mit dem Rückblick aufs Wochenende. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und dann bis Sonntag.